Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute mit Michael Bödecker. Hallo. Hochwasser in Flüssen kann zu einem großen Problem werden oder sogar zur Katastrophe, wie beim Jahrhunderthochwasser im Ahrtal 2021. Experten für Gewässerschutz fordern deshalb jetzt Gegenmaßnahmen, denn durch den Klimawandel steigt das Risiko. Das ist heute eines unserer Themen. Außerdem geht es in Forschung aktuell heute um Räder. Mit Sensoren und Motoren ausgestattet könnten die nämlich viel mehr tun, als einfach nur passiv zu rollen. Sie könnten dann zusätzlich mitdenken und mithelfen, zum Beispiel an Rollstühlen, an Einkaufswagen oder Lastkarren. Wie? Dazu später mehr. Erstmal geht es jetzt aber um die Autobahnen in Deutschland. Die meisten Länder weltweit haben ein Tempolimit, Deutschland hat keins. Hier kann man auf vielen Strecken praktisch so schnell fahren, wie man möchte. Ein Tempolimit von 130 km/h wurde zwar immer wieder mal diskutiert, bewegt hat sich da bisher aber wenig. Eine neue Kosten-Nutzen-Berechnung zeigt jetzt, so ein Tempolimit könnte unterm Strich mehr Vorteile als Nachteile mit sich bringen. Fürs Klima ja ohnehin, aber auch wirtschaftlich. Autor der Studie ist Mobilitätsforscher Stefan Gößling von der Linné-Universität in Kalmar in Schweden. Ihn habe ich gefragt, was wären denn laut Ihrer Berechnung die Vorteile bei einem Tempolimit von 130?
Vorteile sind für uns alles, was entweder für den Autofahrer selbst oder für Gesellschaft einen Nutzen hat, einen ökonomischen Nutzen. Und das wären dann eben Dinge wie zum Beispiel Treibstoffersparnisse, dass man also, wenn man weniger schnell fährt, weniger Treibstoff verbraucht auf der Autobahn, dass man weniger emittiert damit auch. Das ist dann wiederum für das Klima gut, weil wir dann Kosten vermeiden können, die durch Klimawandel entstehen. Wir haben aber auch vermiedene Unfallkosten, die damit rein gerechnet werden und noch eine ganze Menge anderer Aspekte.
Trotzdem, für manche Autofahrer würde das bedeuten, dass sie dann mehr Zeit auf der Autobahn verbringen müssen, weil die Fahrt länger dauert. Haben Sie diesen Nachteil auch mit verrechnet?
Auf jeden Fall, sonst würden wir nicht vollständig arbeiten. Und tatsächlich zeigt sich, dass diese Zeitverluste auch der Hauptfaktor sind, der gegen ein Tempolimit sprechen würde, wenn ich diese ganzen Nutzen, die ich eben schon genannt habe, diesen negativen Nachteil wieder aufwiegen würden.
Das sind relativ komplexe Faktoren. Man braucht vielleicht länger für bestimmte Fahrten. Auf der anderen Seite gibt es weniger Emissionen. Wie lässt sich das so einfach gegenrechnen? Rechnet man einfach alles in Euro um und zieht dann Bilanz am Ende?
Ja, so ein bisschen ist das so. Wer sich nicht auskennt mit diesen Kosten-Nutzen-Analysen, der ist vielleicht erstmal ein bisschen verwirrt. Wir müssen Annahmen machen. Wir müssen alle Faktoren monetarisieren. Dazu gehört eben auch, dass man zum Beispiel die Kosten eines Unfalltoten in Zahlen gießt. Und das sind sehr relative Dinge. Denn natürlich würde niemand akzeptieren, dass, wenn das eigene Kind oder der eigene Vater oder die Lebensgefährtin stirbt beim Unfall, dass man dann mit einer bestimmten Summe das ausgleichen kann. Aber in der Volkswirtschaft wird das so gemacht und wir errechnen dann die Kosten eigentlich in Euro pro Kilometer, pro Autokilometer und können damit dann das multiplizieren mit verschiedenen Faktoren, wie zum Beispiel der Zahl von Kilometern, die gefahren wurden, und kommen dann auf bestimmte Beträge.
Insgesamt sprechen Sie da von Wohlfahrtsgewinnen, jetzt wirtschaftswissenschaftlich. Und zwar sollen das dieser Studie zufolge insgesamt 950 Millionen Euro pro Jahr sein. Wie viele Prozent davon entfallen aufs Klima, auf Klimaschutz?
Klimaschutz ist nur ein Drittel davon und auch da haben wir mit sehr konservativen Zahlen geredet. Beim Klima müssen wir uns alle darüber im Klaren sein, wenn es dann wirklich in Richtung 3 oder 4 Grad Erderwärmung geht, dann bedeutet das, dass die Lebensbedingungen in vielen Teilen der Erde stark eingeschränkt sind. Das heißt, diese Kosten tendieren dann irgendwann gegen unendlich. Das haben wir alles nicht berücksichtigt, sondern eine sehr konservative Annahme da gemacht.
Jetzt geht es um ein Tempolimit von 130 km/h. Auf vielen Strecken kann man ja ohnehin schon keine 130 fahren. Manche fahren vielleicht auch jetzt schon langsamer, freiwillig, einfach um weniger Benzin zu verbrauchen und um Geld zu sparen. Haben Sie den aktuellen Ist-Zustand tatsächlich erfasst oder sind das ältere Daten, die da eingeflossen sind?
Der Ist-Zustand ist eigentlich noch ein ganz anderer. Es stimmt schon, dass auf bestimmten Strecken nur 120 gefahren werden darf. Da haben wir in unserem Modell sogar angenommen, dass dann dort schneller gefahren werden darf in Zukunft. Also wir haben uns da hochgerechnet. Aber wir müssen natürlich berücksichtigen, dass die Zahlen für 2020 sind. Die Treibstoffkosten zum Beispiel sind im letzten Jahr massiv angestiegen. Die müssen also deutlich höher liegen in unserem Modell, wenn man sie nach heutigen Maßstäben berechnete. Dann haben wir auch Zeitverluste Verluste, die mit Sicherheit höher sind, weil die Stauzeiten vermutlich ganz andere sind als 2020. Die werden sich verdoppelt haben, weil wir eben 2020 aufgrund der Corona-Krise sehr wenig Verkehr hatten. Das heißt, wenn man jetzt mit ganz aktuellen Zahlen rechnete, würden wir vermutlich noch viel höhere volkswirtschaftliche Gewinne dabei herauskommen haben.
Das sagt Mobilitätsforscher Stefan Gößling. Wir haben über Kosten und Nutzen eines Tempolimits von 130 auf der Autobahn gesprochen. Gestern haben wir hier in Forschung aktuell schon über den Klimastatusbericht für Europa berichtet, den Copernicus-Bericht. Und jetzt erscheint schon der nächste Bericht zum Klimawandel. Diesmal nicht nur für Europa, sondern weltweit. Der Jahresbericht der Weltwetterorganisation. Heute Nachmittag ist er vorgestellt worden. Volker Mrazek hat das für uns verfolgt. Volker, gibt es denn eine Kernbotschaft in diesem neuen Bericht?
Ja, das kann man durchaus sagen, und zwar, dass der Klimawandel in vollem Gange ist. Die letzten 8 Jahre waren die wärmsten der Aufzeichnungen und 2022 reiht sich da nahtlos ein. Laut der Weltmeteorologieorganisation, also der WMO, wird es am Ende auf Platz 5 oder 6 der Weltrangliste landen. Das ist im Moment noch nicht ganz klar. Und das, obwohl im tropischen Pazifik im dritten Jahr in Folge La Niña herrschte, also eine Kältephase. Das hat die globale Mitteltemperatur im letzten Jahr sogar etwas gedämpft. Also der Pazifik ist so groß, der hatte einen weitreichenden Einfluss.
Und wenn man sich jetzt mal die Details in diesem neuen Bericht anschaut, wo liegen die großen Probleme?
Also wirklich bange muss einem werden, wenn man zum Teil die Entwicklung der Kryosphäre sieht, also der großen polaren Eisschilde und der Gletscher auf dem Festland, um mit dem mal zu beginnen. Es gibt rund 40 Festlandsgletscher weltweit, die man kontinuierlich beobachtet und die haben im letzten Jahr durchschnittlich 1,2 Meter Eis verloren. Seit 1970 sind das sogar schon fast 30 Meter. Gestern, als der erwähnte europäische Klimastatusbericht veröffentlicht wurde, hieß es ja schon, dass es zuletzt eine Rekordschmelze in den Alpen gab. Der globale Report der WMO, der greift das auf und da heißt es, in der Schweiz hat es im vergangenen Jahr zum ersten Mal in der Geschichte überhaupt kein Schnee den Sommer überlebt. Auch nicht auf den höchsten Gipfeln. Und das Volumen des Gletschereises in den Schweizer Alpen ist um 6% geschrumpft in einer einzigen Saison. Also diese Schmelze, die beschleunigt sich. Seit den 70er Jahren hat sich die Rate vervierfacht. Das sagte Petteri Tallas vorhin auf der Pressekonferenz, der finnische Generalsekretär der Weltmeteorologieorganisation.
Also die Gletscher schmelzen in den Alpen zum Beispiel. Wie sieht's denn bei den polaren Eiskappen aus? Wie ist deren Zustand?
Also da gab es im vergangenen Jahr kein einheitliches Bild. In der Antarktis ist äußerst viel Schnee gefallen, 300 Milliarden Tonnen, mehr als im langjährigen Mittel und auch mehr als der Südkontinent an Eis verloren hat durch Schmelzprozesse und das Kalben von Eisbergen, das da ja vorkommt. Die Antarktis hat also im letzten Jahr Masse hinzugewonnen. Ganz anders war die Situation auf Grönland, also in der nördlichen Polarregion. Da gab es regelrechte Hitzewellen. Im September war es 8 Grad Celsius wärmer als für diesen Monat üblich. Das ist ein neuer Temperaturrekord. Da hat es sogar geregnet und nicht geschneit. Also kein Wunder, dass Grönland Eis verloren hat und das jetzt schon das 26. Jahr in Folge. So steht es im Bericht.
Jetzt ist ja die entscheidende Frage, was sind da die Folgen für den Meeresspiegel und für die Küstenregionen der Erde? Was wird da passieren, wenn das Gletschereis schmilzt?
Ja, das ist ganz richtig. Das Gletschereis, das schmilzt, das landet nämlich im Meer und lässt die Pegel steigen. Und auch da enthält der neue Klimareport Beunruhigendes, darf man sagen. Denn der Anstieg des Meeresspiegels beschleunigt sich offenbar stark. Die Rate hat sich seit 1993 verdoppelt und liegt jetzt bei 4,6 Millimeter pro Jahr. Das klingt nicht nach sonderlich viel, entspricht aber fast einem halben Meter Zuwachs in 100 Jahren. Und es könnte auch noch schlimmer kommen. Wir haben hier in Forschung aktuell schon im August über eine Studie berichtet, nach der es auf Grönland über 100 Billionen Tonnen Zombie-Eis gibt, wie es die Forscher nennen. Das ist quasi totgeweihtes Eis, das zwar im Moment noch da ist, aber nicht mehr zu retten sein wird. Und wenn die Schmelzraten künftig so hoch sind wie im vergangenen Jahr oder wie 2012 schon mal, dann können sich die Forscher auch vorstellen, dass der Meeresspiegel bis Ende des Jahrhunderts sogar um fast 80 Zentimeter steigt. Und außerdem erwärmen sich ja auch die Ozeane und mehr Wasser dehnt sich aus, wenn es wärmer wird. Das heißt, dadurch steigen die Pegel zusätzlich. Das ist sogar der größere Faktor. Also auf ein solches Szenario sollte man sich an den Küstenstrichen der Welt unbedingt einstellen.
Der Jahresbericht der Weltwetterorganisation ist heute erschienen. Die Infos dazu hatte Volker Mrazek. Vielen Dank. Und nicht nur im Meer ist ein steigender Wasserpegel gefährlich, sondern auch in Bächen und Flüssen. Fast 2 Jahre ist die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal inzwischen her. Spätestens seitdem ist klar, auch hierzulande können Starkregenfälle verheerende Folgen haben. Und noch etwas ist klar, solche Hochwasserereignisse könnten durch den Klimawandel häufiger werden. Deshalb waren Sie gerade auch eines der großen Themen auf dem Niedersächsischen Gewässerforum in Hannover. Monika Seinsche berichtet.
Für Uwe Petri ist der Klimawandel keine abstrakte Gefahr, die vielleicht irgendwann in der Zukunft einmal eintritt. Er sieht die Veränderungen jeden Tag in seinen Messdaten.
Also wenn man so die Datenreihen unserer Abflusspegel an den Flüssen mal betrachtet, so gerade für die letzten 30, 40 Jahre etwa, kann man tatsächlich schon sehen, dass es eine leichte Zunahme der Intensität von Hochwasserereignissen in Niedersachsen gibt. Das passt auch gut zu den Entwicklungen der klimatischen Verhältnisse. Auch diese extremen Niederschläge, die diese Hochwasserereignisse auslösen, haben sich in den letzten 30, 40 Jahren, gerade im Sommerhalbjahr, also durchaus schon intensiviert.
Der Geograf untersucht beim Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz die Klimafolgen in den Wasserkreisläufen. Für die Zukunft erwarten er und seine Kolleginnen eine Verschärfung der Hochwasserverhältnisse. Besondere Sorgen macht er sich in dem weitgehend flachen Bundesland um zwei Regionen. Die eine ist der Harz mit seinen steilen Hängen und engen Tälern. Starkregenfälle könnten hier leicht Bäche zu reißenden Strömen anschwellen lassen. Sein zweites Sorgenkind ist die etwa 600 Kilometer lange Küstenlinie Niedersachsens.
Unsere bisherigen Analysen zeigen, dass auch gerade im Küstenbereich durchaus die Häufigkeit oder Intensität von Starkregenereignissen tendenziell, sage ich mal vorsichtig, etwas deutlicher zunehmen kann als im Rest von Niedersachsen.
An den Küsten trifft dieser Starkregen dann auf ein zusätzliches Problem. Denn das Wasser muss irgendwie ins Meer abfließen. Natürlicherweise funktioniert es nur, wenn der Meeresspiegel niedriger ist als der Wasserstand im Fluss. Im Zuge des Klimawandels steigt aber auch der Meeresspiegel und die Häufigkeit und Intensität von Sturmfluten wird aller Voraussicht nach zunehmen. Das heißt, in Zukunft könnte es immer öfter zu Situationen kommen, in denen der Wasserstand im Meer höher ist als in den Flüssen. Dann helfen nur noch Pumpen, um das Binnenland zu entwässern. Um die nicht zu überlasten, sei es wichtig, auch schon weit von den Küsten entfernt Hochwasservorsorge zu betreiben, sagt Uwe Petri.
Da muss man sich jetzt als Binnenländer auch an die eigene Nase fassen, dass wir einfach auch im Binnenlandbereich dafür sorgen müssen, dass einfach das Wasser, was im Zuge von Hochwasserereignissen abfließt im Gewässer, einfach auch länger in der Fläche stehen kann. Also dass wir nicht erst das Problem bekämpfen an der Stelle, wo es kritisch wird, nämlich im Küstenbereich, sondern dass wir anfangen, auch schon im Binnenland, wo das Wasser über die Ufer tritt, dem Wasser insgesamt auch wieder mehr Raum geben, Stichwort Retentionsräume, Rückhalteräume, wo das Wasser stehen kann, im Idealfall sogar versickern kann.
Das hätte neben dem Hochwasserschutz noch einen zweiten positiven Effekt.
Mehr Wasser in der Fläche heißt mehr Versickerung, höhere Bodenfeuchte, mehr Grundwasserneubildung und dann in Trockenzeiten natürlich entsprechend auch wieder mehr Wasser, das uns zur Verfügung steht. Also eigentlich eine Maßnahme, die eine Win-Win-Situation quasi darstellt.
Höhere Deiche, bessere Pumpen und eine solche stärkere Hochwasservorsorge in der Fläche seien wichtige Schritte, sagt auch der Hochwasserforscher Kai Schröter von der Technischen Universität Braunschweig. Genauso wichtig aber sei die Information der Bevölkerung. Denn absolute Sicherheit gäbe es nicht.
Es gibt Restrisiken und diese Restrisiken sind eben ein Punkt, wo man sich stärker darauf vorbereiten muss, auch individuell. Dass eben Leute mehr sich informieren darüber, bin ich eigentlich in irgendeiner Weise gefährdet durch Starkregen, durch Flusshochwasser oder sonst irgendwelche Möglichkeiten und sich dann überlegt, okay, wie kann ich eigentlich mein Verhalten so anpassen, dass ich halt im Ernstfall mein Leib und Leben sichern kann, dass ich meine wichtigsten Habseligkeiten sichern kann und lauter solche Sachen.
All diese Maßnahmen zusammen könnten zumindest die Folgen starker Hochwasserereignisse in Zukunft abmildern, um ein nächstes Ahrtal zu verhindern.
Monika Seinsche war das darüber, wie sich Hochwasserkatastrophen vermeiden lassen. Samstags im Baumarkt oder vielleicht im großen Selbstbedienungsmöbelhaus. Die Situation dürften viele kennen. Der Einkaufswagen ist voll bepackt, vielleicht mit schweren Zementsäcken, mit Gartenerde oder mit Regalböden. Dieses Teil dann zur Kasse zu buxieren, das ist gar nicht so einfach. Schon das Anfahren ist ein Problem und erst recht das Lenken um enge Kurven. Da wäre es doch praktisch, wenn der Einkaufswagen einen eigenen Antrieb hätte, der einen beim Lenken und Bremsen unterstützt. Und tatsächlich, eine Technologie dafür gibt es, entwickelt an der Universität des Saarlandes. Vorgestellt wurde sie auf der Hannover Messe, die heute zu Ende geht. Frank Rothelüschen hat beim Messestand vorbeigeschaut.
Hannover Messe, Halle 2, der Gemeinschaftsstand des Saarlandes. Uni-Professor Matthias Nienhaus steht vor einem Gefährt, das aussieht wie ein gewöhnlicher Rollstuhl.
Das ist ein Krankenhaustransportstuhl. Der wird eingesetzt in Krankenhäusern, um Patienten von A nach B zu transportieren. Vom Zimmer zum Röntgen, zum Untersuchung, was auch immer.
Meist lässt sich so ein Transportstuhl halbwegs geschmeidig durch die Klinikgänge schieben. Doch es gibt Ausnahmen.
Mittlerweile sind wir bei nennenswerten Anzahlen von Patienten, die weit über 200 Kilo gehen. Wenn der Wagen mal rollt, geht's gut. Aber wenn Sie um die Kurve fahren, müssen Sie eingreifen. Ja, die Masse, die fordert Ihren Tribut. Und da helfen eben unsere Antriebe.
Denn der Transportstuhl, den Nienhaus und seine Leute präsentieren, besitzt ein bemerkenswertes Extra. In den Rädern stecken Elektromotoren, die das Schieben des Stuhls spürbar unterstützen. Um die Motoren anzusteuern, ist der Stuhl statt mit gewöhnlichen Plastikgriffen mit zwei Sensorgriffen bestückt. Fasst man sie an, erspüren sie förmlich die Intention des Schiebenden. Soll es nach vorne gehen oder zurück, nach rechts oder nach links? Nienhaus lädt ein zu einer Probefahrt. Ich nehme Platz.
Ich fahre jetzt vorwärts, ja, und ich fahre rückwärts. Ich drehe sie, ja, und das alles kann ich im Prinzip mit zwei Fingern machen. Ja. Ich mache die gleiche Bewegung, als wenn sie 100 Gramm wiegen. Ja. Sie wiegen aber, ich schätze mal, deutlich über 50 Kilo. Ja.
Für das nahezu lautlose Beschleunigen genügt ein etwas festerer Griff. Auch das Lenken funktioniert intuitiv. Drückt man den rechten Sensorgriff stärker als den linken, liefert das rechte Rad mehr Vortrieb als das linke. Der Transportstuhl fährt nach links. Es gibt sogar eine Notabschaltung. Man muss den Griff einfach nur loslassen.
Ich schiebe eine schwere Last und wenn ich stürze, dann möchte man natürlich, dass der Wagen einen nicht überrollt. Sobald ich stürze, loslasse, soll der quasi sofort bremsen.
Hinter der Schubhilfe steckt eine spezielle Technik. Die Elektromotoren in den Rädern sind mit Sensoren bestückt und liefern ein Sammelsurium an Daten.
Das ist nicht nur die Drehzahl, das Drehmoment, der Strom, sondern das sind auch Rotorlage. Das heißt, der Motor merkt, ist die Oberfläche rau, gibt es eine Steigung. Und diese Daten, diese Systemzustände fließen in das Gesamtsystem ein. Und all das zusammen führen wir zum Beispiel mit Hilfe von Intelligenz zu einer Entscheidung, die dann das Gefährt so bewegt, wie der Nutzer das eigentlich möchte.
Im Prinzip sei die Entwicklung abgeschlossen, sagt Matthias Nienhaus.
Das Ding, das könnte dies Jahr ohne weiteres auf den Markt kommen.
Allerdings wäre der mitdenkende Transportstuhl teurer als ein gewöhnliches Modell. Allein die zusätzlichen Materialkosten liegen bei einigen hundert Euro. Und er müsste regelmäßig zum Aufladen an die Steckdose. Um das Patent zu vermarkten, haben die Fachleute ein Start-up gegründet. Künftig will es auch Krankenhausbetten und Notfallliegen mit intelligenten Rädern ausstatten. Die könnten dann von einer Person geschoben werden, statt wie heute oft üblich von zweien. Aber
mit einer Person laufen Sie aber viel früher Gefahr, mit dem Bett gegen die Zarre zu fahren oder gegen die Wand. Also brauchen wir Antikollisionssensoren und Systeme, die dem Bediener helfen, das Ding nicht irgendwo gegenzudengeln. Ja?
Deshalb arbeiten die Fachleute an einer Art Spurhalteassistent, ähnlich wie beim Auto. Er soll die Liege bei einem drohenden Zusammenstoß von selbst auf den rechten Weg bringen. Und auch für andere Zwecke soll der neue Antrieb taugen, etwa für Lastenkarren im Handel oder in Lastenanhängern fürs Fahrrad. Konkret zum Einsatz kommt die Technologie bislang woanders, auf dem Golfplatz. Mit einem motorisierten Golfcaddy können selbst Unsportliche ihr Schlägerset locker über das Grün buxieren.
Frank Rothelüschen war das über mitdenkende Räder. Und bei mir im Studio ist jetzt Michael Stang mit den Meldungen aus der Wissenschaft. Und in der ersten Nachricht geht es um arktische Algen, die stark mit Mikroplastik belastet sind.
Die unter dem Meereis wachsenden Algen der Art Melosira arctica enthalten 10-mal so viele Plastikpartikel wie das umgebende Meerwasser. Das notiert ein Team des Alfred-Wegener-Instituts im Fachblatt Environmental Science and Technology. Die Algen haben eine schleimig-klebrige Textur, sodass sie möglicherweise Mikroplastik aus Niederschlägen, dem Meerwasser selbst und dem umgebenden Eis einsammeln, weil es an ihnen haften bleibt. Dies wiederum stellt eine Gefahr für jene Lebewesen in der Arktis dar, die sich von den Algen ernähren. Die nun untersuchten Proben hatten die Forschenden 2021 auf einer Expedition mit dem Forschungsschiff Polarstern genommen.
Deutschland hat 2021 rund 350 Milliarden Euro für Bildung und Forschung ausgegeben.
Etwa 250 Milliarden Euro davon entfielen auf den Bildungssektor, teilte das Statistische Bundesamt heute unter Berufung auf vorläufige Berechnungen mit. Gegenüber dem Vorjahr stieg die Summe aller nationalen Ausgaben für Bildung, Forschung und Entwicklung demnach um 5% bzw. um rund 17 Milliarden Euro. Die Gesamtsumme entsprach fast 10% des deutschen Bruttoinlandprodukts. Die Forschungs- und Entwicklungsausgaben privater Unternehmen und außeruniversitärer Forschungseinrichtungen steuerten demnach gut 90 Milliarden Euro zur Gesamtsumme bei. Auf Museen, Bibliotheken und weitere Einrichtungen der Wissenschafts- und Bildungsinfrastruktur entfielen etwa 6,5 Milliarden Euro.
Corona hatte große Auswirkungen auf die psychische Gesundheit junger Menschen.
Kinder und Jugendliche weltweit haben aufgrund der Covid-19-Pandemie vermehrt unter psychischen Problemen gelitten. Das geht aus einer Metastudie hervor, die ein internationales Forschungsteam im Fachblatt European Child and Adolescent Psychiatry vorstellt. Demnach zeigen die Erhebungen einen allgemeinen Trend zu weniger psychischem Wohlbefinden und zu mehr psychischen Gesundheitsproblemen wie erhöhtem Stress sowie depressiven Zügen und Angstsymptomen. Die Studienautoren fordern daher einen verbesserten Zugang zu psychiatrischer Versorgung für Kinder und Jugendliche. Zudem sollte das Wohlergehen junger Menschen bei politischen Entscheidungen priorisiert werden.
Auch bei Würmern kommt es nach Cannabiskonsum zu Essattacken.
Ratten und Menschen haben Heißhunger auf Süßigkeiten, nachdem sie Cannabis zu sich genommen haben. Dieser Effekt wird vor allem durch den Wirkstoff THC hervorgerufen. Im Fachblatt Current Biology berichtet ein Team der Universität von Oregon, dass auch Fadenwürmer unter Einfluss von Cannabinoiden ein hedonistisches Fressverhalten zeigen. Setzte das Team bei seiner Studie die Würmer dem Endocannabinoid Anandamid aus, fraßen die Tiere deutlich mehr als üblicherweise. Demnach verändern Cannabinoide die Empfindlichkeit der Geruchsnerven dramatisch. Dies mache die Tiere vor allem für ihr bevorzugtes Futter besonders empfänglich.
Forschende entschlüsseln, weshalb Chromosomen X-förmig sind.
Bislang war nicht bekannt, wie und warum es zur typischen X-Form menschlicher Chromosomen kommt. Das Prinzip dahinter hat ein Team des niederländischen Krebsinstituts geklärt und berichtet darüber im Fachblatt Nature Structural and Molecular Biology. Demnach sorgt eine Art Vorhängeschloss, bestehend aus zwei Proteinen, dafür, dass die Chromosomenhälften bis zum letzten Moment der Zellteilung zusammenbleiben. Dieser Mechanismus bestimmt somit das Timing für die Zellteilung und damit auch die Form der Chromosome.
Seeelefanten schlafen einzigartig.
Die großen Meeressäuger erholen sich auf außergewöhnliche Art und Weise, denn während ihrer monatelangen Aufenthalte im Meer schlafen Seeelefanten höchstens 2 Stunden pro Tag. Verteilt auf mehrere gut 10-minütige Nickerchen, notieren Biologinnen der Universität von Kalifornien in Santa Cruz im Fachblatt Current Biology. Das Team hatte die Gehirnaktivität von 13 nördlichen Seeelefanten untersucht und so Rückschlüsse auf das Schlafverhalten gezogen.
Sternzeit, 21. April. Charles und sein königliches Himmelsherz. Im Frühling steht der große Wagen gegen Mitternacht genau im Zenit. Unterhalb der Wagendeichsel laufen die Jagdhunde über den Himmel. Ihr hellster Stern ist Cor Caroli, das Karlsherz. Der Name bezieht sich auf den englischen König Charles, allerdings auf den ersten. Er wurde 1649 geköpft. Als 11 Jahre später mit seinem Sohn Charles II. Die Monarchie wiederhergestellt wurde, soll dieser Stern besonders hell geleuchtet haben. So berichtet es jedenfalls Charles Scarborough, der Leibarzt des neuen Königs. Das dürfte reine Einbildung gewesen sein, denn physikalisch ist nicht zu erklären, wie dieser Stern kurzzeitig viel heller gewesen sein soll. Zwar schwankt die Helligkeit von Cor Caroli tatsächlich, aber nur minimal. Der Stern hat ein starkes Magnetfeld. Vermutlich sind die schwereren Elemente nicht ganz gleichmäßig in seinen äußeren Schichten verteilt. Während er sich um seine Achse dreht, sehen wir mal auf die helleren Bereiche, mal auf die etwas schwächer leuchtenden. Vielleicht war der Leibarzt beim Einzug des Königs nach London auch einfach vom Sternenhimmel überwältigt. An jenem Abend strahlten die Planeten Venus, Mars, Jupiter und Saturn am Firmament. Dazu der zunehmende Mond. Über all dem stand Cor Caroli dicht am großen Wagen, der in England auch als Karlswagen bekannt ist. In alten Sternkarten, etwa der des berühmten Astronomen Edmund Halley, ist dieser Stern stets von einem gekrönten Herz umgeben. Der königliche Stern Cor Caroli schlägt derzeit in den Jagdhunden nahe dem Zenit.
Und das war Forschung aktuell für heute. Mehr Neuigkeiten und Hintergründe aus der Wissenschaft können Sie auch in unserer Audiothek-App hören, zum Beispiel in unserer Themensammlung Fokus Klima. Ich bin Michael Bödecker, einen schönen Tag noch.